With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.
Die Industrieproduktion, die sinkt seit 2019 und das ist dann aus meiner Sicht doch sehr dramatisch. Und damit ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit weitgehend verloren gegangen. Also man muss durch das Tal der Tränen gehen. Also der Arbeitskräftemangel in Deutschland ist staatsgemacht aus meiner Sicht. Wir sehen in Frankreich, dass es politisch einfach nicht mehr möglich ist, die Stabilitätskriterien für die Staatsfinanzen einzuhalten. Also die Situation ist schon dramatisch. Ja, der Wohlstand wird zurückgehen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig und Direktor der Denkfabrik von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gunter Schnabel.
Ja, guten Morgen, Herr Lochner.
Herr Schnabel, sehr schön, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Wir haben leider ja viele unangenehme Themen zu besprechen. Jetzt haben Sie ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Jetzt macht man sich da ja schon Sorgen, aber jetzt muss ich sagen, wenn ich dann auch Zitate von Ihnen lese, müssen durchs Tal der Tränen, historischer Wendepunkt und Sie warnen vor einem kompletten Wohlstandsverlust. Also sind wir jetzt nochmal eine Stufe weiter? Wie schlimm steht's gerade um die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich beschreibe in dem Buch, was die Grundpfeiler des Wohlstands in Deutschland sind, nämlich die marktwirtschaftlichen Reformen, die 1948 in Deutschland stattgefunden haben mit der Wirtschafts- und Währungsreform. Ich beschreibe dann auch, wie seit der Jahrtausendwende Stück für Stück die grundlegenden Pfeiler dieser liberalen Wirtschaftsordnung unterminiert wurden. Und jetzt ist immer so weit, dass die Folgen sichtbar werden, und zwar sichtbar für die breite Bevölkerung. Und der wichtigste Index, der das eigentlich zeigt, ist aus meiner Sicht die Industrieproduktion. Wir sind ja ein Industrieland. Unser Wohlstand basiert auf einer hohen Produktivität in der Industrie. Und die Industrieproduktion, die sinkt seit 2019. Und das ist dann aus meiner Sicht doch sehr dramatisch.
Also dramatisch heißt was? Uns bricht die Industrie gerade weg oder wie kann man das auf den Punkt bringen?
Also richtig, wenn man sieht, wie steil die Industrieproduktion nach unten wegbricht, dann kann man das so sehen. Und das hat natürlich auch Gründe. Wir haben seit der Jahrtausendwende, insbesondere seit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise, wesentliche wirtschaftspolitische Fehler gemacht. Wir haben die Industrie mit niedrigen Zinsen verhätschelt. Wir haben die Staatsausgaben stark nach oben gefahren, was natürlich die wirtschaftliche Freiheit eingeengt hat. Und man hat im Windschatten einer sehr expansiven Geld- und Finanzpolitik die Regulierungen gerade im Umwelt- und Sozialbereich sehr weit vorangetrieben. Und das erzeugt jetzt hohe Kosten für die Industrie, unter anderem sehr stark gestiegene Lohnstückkosten. Und damit ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit weitgehend verloren gegangen. Und dazu kommen noch im Zuge der Industriepolitik stark angestiegene Energiekosten.
Also das ist ein sehr ungünstiger Mix, deswegen sehen wir ja auch gerade die Ergebnisse wahrscheinlich, die wir sehen. Jetzt ist die Frage, wie können wir uns da retten? Denn es ist ja auch eine Form von Teufels- oder Todesspirale. Wenn das mal nach unten sich bewegt, dann ist es ja auch schwer, da wieder rauszukommen. Welche Note geben Sie denn Schwarz-Rot bislang?
Ja, keine so gute. Sie haben ja angesprochen die Frage, wie können wir uns retten? Und naja, das läuft jetzt grundsätzlich unter der Überschrift Reformen. Aber Reformen haben aus meiner Sicht drei Grundstoßrichtungen. Also es reicht nicht, an der einen Ecke oder an der anderen Ecke zu deregulieren oder vielleicht auch mit Subventionen die Energiekosten zu senken. Wir hatten seit 2018, wie gesagt, eine zu expansive Geldpolitik, eine zu aggressive Ausgabenpolitik und eine sehr weitgehende Regulierungspolitik. Und um die sich daraus ergebenden Probleme zu lösen, müssen wir jetzt in allen drei Bereichen konsequent arbeiten. Das heißt, die Europäische Zentralbank müsste auf Dauer die Zinsen hochhalten, sich auf ihre Kernaufgabe der Sicherung der Geldwertstabilität konzentrieren. Der deutsche Staat müsste seine Ausgaben stark kürzen und wir müssten sehr weitreichend deregulieren, insbesondere im Sozial-, Umwelt- und Klimabereich.
Gehen wir das mal durch. Jetzt machen sich ja viele Sorgen, weil der Staatskonsum, vor kurzem die Grafik ging ja auch viral, Staatskonsum geht immer weiter hoch, private Investitionen gehen nach unten. Jetzt sagt er zum Beispiel ein Heiner Flassbeck, und das klingt ja erstmal logisch, um Gottes Willen, wenn die Privaten schon nicht investieren, wenn der Staat sich jetzt auch noch zurückzieht, dann wird die Krise ja noch größer. Was würde denn jetzt passieren? Sie haben gerade gesagt, die Staatsausgaben massiv kürzen. Jetzt hätte der Staat sicherlich Potenzial zu sparen, aber würden wir dann nicht erstmal in eine totale Krise stürzen?
Ja, es ist grundsätzlich so, bei den wirtschaftspolitischen Empfehlungen, welche Zeitdimension Sie verfolgen, kurzfristig, wenn Sie Staatsausgaben ausweiten, dann haben Sie in der Tat einen positiven Wachstumseffekt dadurch, dass der Staat mehr ausgibt. Auf die mittlere und lange Frist ist es aber dann so, dass der Staat eben private wirtschaftliche Aktivität verdrängt. Sie haben das angesprochen hier. Zunehmende Staatsausgaben führen dazu, dass der private Sektor nicht mehr investiert. Und Investitionen erhöhen den Kapitalstock, erhöhen die Produktivität und erhöhen dann von der Angebotsseite das Wachstumspotenzial. Und diesen Mechanismus können Sie jetzt natürlich auch umdrehen. Wenn der Staat auf die kurze Frist die Ausgaben kürzt, dann wird das natürlich auf die kurze Frist dann auch das Wachstum reduzieren. Das wird Wachstumsimpulse wegnehmen. Das ist aber auf die mittlere Frist und auf die lange Frist eben die Voraussetzung, dass sich wieder private wirtschaftliche Aktivität entfalten kann und dass dann auf die mittlere und lange Frist das Wachstum wieder anspringen kann. Also man muss durch das Tal der Tränen gehen, um langfristig wieder Wachstum erzeugen und langfristig den Wohlstand zu sichern.
Wo würden Sie denn jetzt konkret sparen, wenn wir jetzt über Staatsausgaben sprechen?
Ja, also die Staatsausgaben sind immens hoch. Insgesamt liegen sie in der breiten Definition einschließlich der Sozialkassen bei ungefähr 2.000 Milliarden Euro. Die Sozialausgaben liegen bei 1.350 bis 1.400 Milliarden Euro. Also das ist die größte Ausgabenposition. Und deswegen wird es natürlich unvermeidlich sein, bei den Sozialausgaben zu sparen. Und dann sind sie schnell bei der Reform des Rentensystems, bei der Reform des Bürgergelds, aber auch bei der Reform des Gesundheitssystems. Da kann man, wenn man will, große Ineffizienzen erkennen. Und diese Ineffizienzen müssen beseitigt werden, damit die Sozialsysteme wieder zielgerichtet funktionieren zugunsten derer, die sie wirklich auch brauchen.
Warum machen das die Politiker nicht? Man hat ja, wenn man von außen drauf schaut, immer das Gefühl, die kündigen das auch an, hier Reformen, Herbst der Reformen, wir haben ja viel gehört. Man hat auch immer den Eindruck, die wollen erstmal und dann hat man den Eindruck, dann stehen sie davor und blicken da selber nicht mehr ganz durch. Entweder trauen sie sich nicht, weil sie wissen, dann gibt es einen großen Aufschrei, oder so nach dem Motto, oh, das ist so komplex, da trauen wir uns jetzt lieber nicht ran. Also Wann gibt's da mal endlich einen Befreiungsschlag? Oder ist das schon so komplex und verworren, dass man das erstmal, wie es Milei gemacht hat, sozusagen erstmal kaputt machen muss und dann neu aufbauen muss?
Also Sie haben natürlich recht. Es ist in der Tat so, dass Reformen politisch immer schwierig sind. Also Sie müssen ja auch sehen, dass ein Staat, der sehr viel umverteilt, und die Staatsquote liegt bei uns grob bei 50% des Bruttoinlandsprodukts, also es wird sehr viel umverteilt. Und das heißt einerseits, dass große Bevölkerungsgruppen von den staatlichen Zuwendungen profitieren, andere Bevölkerungsgruppen natürlich auch entsprechende Opfer leisten müssen. Und Reformen heißt ja auch, dass sie diese Art von Umverteilung beenden und dass sich die Bevölkerungsgruppen, die bisher von den staatlichen Zuwendungen profitieren, natürlich dem auch widersetzen werden. Wir haben jetzt natürlich auch politische Parteien, insbesondere im linken Spektrum, die sich sehr stark für soziale Leistungen einsetzen, die sehr stark für Umwelt, für Umverteilung sind, für Umweltschutz, für Klimaschutz. Und all das bedeutet sehr viel Umverteilung. Die sind auch sehr gut in den öffentlichen Medien verankert. Und damit treffen sie natürlich auch auf großen Widerstand, wenn sie große Reformen anstoßen. Und wir müssen ja jetzt auch sehen, also Schwarz-Rot, die wichtigste Wählerschaft sind die älteren Menschen, die sehr stark von großen Subventionen für die gesetzliche Rentenversicherung profitieren, aber auch die zahlreichen Beschäftigten im öffentlichen Sektor, nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern auch das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, die dort doch von sehr gut bezahlten Beschäftigungsverhältnissen profitieren. Und da die sehr stark in den Unionsparteien und in der SPD verankert sind, ist es natürlich auch sehr schwierig, Reformen voranzubringen, die dann diesem Klientel schaden.
Es geht gleich weiter mit dem Interview, Leute. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und beschäftigt uns momentan mehr denn je, verständlich. Aber es gibt auch ärgerliche Probleme im Alltag. Kennst du das? Du landest im Ausland, brauchst dringend Netz und dann geht der Ärger richtig los. Es kann schnell sehr teuer werden, wenn du nicht aufpasst oder du setzt deine Daten aufs Spiel, wenn du dich in dubiosen WLANs rumtreibst. Aber es kann noch viel schlimmer kommen, so wie die Computerbild hier warnt, wenn du bei eSIMs unvorsichtig bist. Abzocke im Urlaub, so stehlen Kriminelle ihre Daten. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Aber man kann das Ganze natürlich viel sicherer und smarter machen. Und da kommt der Partner des heutigen Videos ins Spiel, und zwar Saily. Aber was ist Saily? Saily ist ein neuer eSIM-Service für Reisende, die unterwegs vernetzt bleiben wollen. Und der Saily-Dienst bietet hunderte von flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele in 8 Regionen. Bevor ich also verreise, suche ich mir bei Saily das günstigste Paket raus und aktiviere es. Das ist super praktisch, denn wenn ich angekommen bin, kann ich sofort lossurfen. Ich nutze Saily schon länger auf jeder Reise, zuletzt zum Beispiel in Japan und in Südkorea. Was sind die Vorteile? Erstens, Sicherheit. Ich brauche nicht in irgendwelche komischen eSIM-Shops oder in wilde WLANs gehen. Und wichtig, ich brauche nur eine App und auch nur eine eSIM, nicht 10 verschiedene. Dazu gibt's 24/7 Support und mit Saily Ultra bekommst du sogar VIP-Extras, wie zum Beispiel Lounge-Zugang an Flughäfen. Und das Ganze ist super einfach. Du lädst dir im App Store die Saily-App runter. Hier sind wir schon mittendrin. Jetzt gehen wir einfach nur auf Daten hinzufügen. Dann suche ich mir das passende Land aus. Jetzt nehmen wir als Beispiel einfach mal die USA. Dann das passende Angebot wähle ich und jetzt kommt das Beste. Denn du kannst jetzt ein tolles Angebot sichern. Mit meinem Code Mario Lochner bekommst du nämlich 15% auf ein Saily-Datenpaket unter diesem Link hier und den findest du natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ich habe vorher schon die Teufelsspirale angesprochen. Wir haben eine Wirtschaft, die läuft schlechter, die Stimmung ist schlechter, es wird weniger investiert. Der Staat braucht nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch immer mehr Geld. Das heißt, es wird teurer. Die einzige Lösung bislang ist ja nicht sparen, sondern Abgaben höher, Steuern höher. Das bremst ja wieder und manchen wird es auch zu blöd, die gehen. Wie brechen wir denn da raus? Also der Staat scheint ja wirklich nur eine Lösung zu kennen, höhere Steuern und Abgaben.
Richtig, und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Verschuldung. Also wir haben ja jetzt unter der Ampelregierung gesehen, dass man natürlich versucht hat, die sehr ambitionierte Sozial-, Umwelt- und Klimaagenda der vorangehenden Regierungen fortzuschreiben. Aber man ist dann plötzlich, als das Verfassungsgericht der Staatsverschuldung Grenzen gesetzt hat und der Finanzminister Lindner auf die Schuldenbremse gepocht hat, auf die Einhaltung der Schuldenbremse, ist man sehr schnell an Grenzen gestoßen, was dann schließlich auch zum Ende dieser Ampelregierung geführt hat. Die schwarz-rote Koalition hat daraus gelernt, die haben jetzt erstmal mit dem Aufweichen der Schuldenbremse mit Unterstützung der Grünen zusätzliche Schuldenspielräume geschaffen. Und damit ist eigentlich schon vorgegeben, dass wir nicht sparen werden, sondern dass wir weiter die sehr ambitionierte Sozial-, Umwelt- und Klimaagenda fortführen werden. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass es derzeit nicht zu nachhaltigen, weittragenden Reformen kommen muss, weil sich die Regierung große zusätzliche Schuldenspielräume geschaffen hat. Man spricht ja von einem Umfang von 1.000 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre hinweg. Überraschend ist nur, dass es trotzdem nicht reicht, dass sich trotzdem immer wieder neue Löcher im Staatshaushalt auftun.
Jetzt ist es ja absurd, weil man hatte ja immer gesagt, ja, wenn die Schuldenbremse weg ist, dann, was ja auch erstmal logisch klingen mag, dann können wir investieren und wir haben zu wenig Geld und dann, ja, dann sind alle Probleme gelöst. Jetzt wissen wir natürlich, ja, es muss investiert werden, aber das geht natürlich nicht über Nacht. Das dauert in Deutschland sowieso ein bisschen länger. Und jetzt ist ja folgendes Phänomen, die Schuldenbremse ist weg. Es wird trotzdem über höhere Steuern und Abgaben diskutiert. Also das Geld reicht gefühlt nie. Wenn wir so weitermachen, was passiert denn da? Also werden wir da wirklich nach hinten durchgereicht oder was ist da Ihre These, wenn wir jetzt nicht endlich mal Reformen angehen?
Ja, dass wir nach hinten durchgereicht werden, das ist ja durchaus sichtbar in vielen Indikatoren.
Passiert ja schon, aber wie schlimm wird das?
Zurück mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Man sieht es eigentlich auch schon an der Qualität unserer Infrastruktur. Wir haben ja lange Sozialkonsum vor die Investitionen in die Infrastrukturen gesteckt. Dementsprechend sehen jetzt unsere Stadtkerne aus und dementsprechend ist auch die Performance der Deutschen Bahn, unter der ja viele Menschen jetzt auch leiden. Und wir bräuchten jetzt in der Tat Reformen, aber wie gesagt, das ist politisch einfach nicht machbar. Ich glaube, im Gegensatz zu Argentinien, Sie haben Argentinien ja angesprochen, gibt es zwei große wesentliche Unterschiede. Also erstens, in Deutschland ist das Wohlstandspolster noch größer als in Argentinien. Und zweitens haben wir einfach eine andere Altersstruktur. In Argentinien haben wir eine vergleichsweise junge Bevölkerung. Und wenn wir so ein hohes Maß an Umverteilung haben, dann geht das oft zugunsten der jungen Bevölkerung. Das ist auch in Deutschland so. Wir haben große Steuer- und Abgabenlasten für die jungen Leistungsträger und beispielsweise noch große, durchaus großzügige Leistungen des Rentensystems, die dann durch Subventionen für die Rentenkasse aus Steuermitteln, aber auch hohe Rentenbeiträge auf die Einkommen dann eben finanziert werden. Aber die junge Generation leidet. Aber die junge Generation ist bei den Wahlen aufgrund dieser anderen Alterspyramide, die wir in Deutschland haben, nicht so stark repräsentiert. Und deswegen bräuchten wir erstmal in Deutschland eine Diskussion, ob nicht auch die älteren Menschen auf Kosten der jüngeren Menschen leben und ob das wirklich auch zielführend ist, weil die jungen Menschen sind ja eigentlich die Zukunft unseres Landes und die sollten wir einfach auch besser behandeln und wir sollten ihnen auch die finanziellen Spielräume geben, dass sie auch noch Familien gründen können, um auch das gesetzliche Rentensystem auf Dauer auf eine solide Grundlage zu stellen.
Zum Beispiel Polen hat da jetzt was Interessantes gemacht, 0% Einkommensteuer, natürlich an gewisse Grenzen beim Einkommen, aber für Familien mit Kindern. Also man sieht ja, andere Länder scheinen da bessere Fortschritte zu machen. Jetzt kann man natürlich nicht immer alles miteinander vergleichen, aber Herr Schnabel, jetzt, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, was Sie gerade gesagt haben, Argentinien, andere Altersstruktur, dann ist es natürlich Fluch und Segen zugleich, dass es uns halt relativ gut geht, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist und politisch nicht nicht gewollt oder nicht umsetzbar. Also jetzt sage ich es mal ganz frei raus, dann ist der Zug eigentlich abgefahren, oder? Es wird sich ja nichts ändern.
Ja, wir haben natürlich jetzt schon eine gewisse Entwicklung in der politischen Landschaft. Ja, also Umverteilung erzeugt immer auch Verlierer aus zwei Gründen. Erstens, je mehr sie umverteilen, desto mehr bremsen sie das Wachstum auch aus, weil sie einfach Leistungsanreize absenken. Das bedeutet, der Kuchen wird kleiner. Und gleichzeitig wollen einzelne Bevölkerungsgruppen noch profitieren. Und dann erzeugen sie unweigerlich Verlierer. Und diese Verlierer, die driften dann an die politischen Ränder ab. Das kann extrem links sein, das kann auch extrem rechts sein. Und das wird dann früher oder später dann natürlich auch zu einer politischen Wende führen in demokratischen Systemen. Die Frage ist nur, ob die Wende zum Besseren ist oder eben nicht. Also in Argentinien gab es eine politische Wende. Und Javier Milei hat sehr entschlossene und zielführende Reformen gemacht. Also da hat die politische Wende durchaus auch positive Effekte für die argentinische Gesellschaft. Es kann natürlich auch anders laufen, dass dann politische Kräfte an die Macht kommen, die nicht das richtige Rezept haben, nämlich nicht in Richtung marktwirtschaftlicher Reformen wirken und dann die ganze Situation noch schlimmer machen. Und deswegen ist aus meiner Sicht in Deutschland eigentlich auch die politische Mitte in der Verantwortung, jetzt endlich den Ernst der Lage zu erkennen, die Ärmel hochzukrempeln und endlich...
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Die Reformen zu machen, die wir einfach auch brauchen.
Jetzt haben Sie vor kurzem was Spannendes geschrieben, beziehungsweise eine spannende Frage aufgeworfen. Was treibt die SPD zu immer neuen Forderungen nach staatlichen Eingriffen? Was steckt da aus Ihrer Sicht dahinter?
Ja, also die SPD, man sagt ja, die war früher mal eine Arbeiterpartei. Ja, und Arbeiter heißt, die Menschen arbeiten hart für relativ wenig Geld und werden noch durch hohe Sozialabgaben belastet. Ja, und die Arbeiter, glaube ich, sind nicht mehr das Wählerklientel der SPD. Die sind abgewandert an die politischen Ränder. Die SPD ist aus meiner Sicht heute insbesondere eine Partei, die von Rentnern gewählt wird, aber auch die von vielen Beschäftigten im öffentlichen Sektor gewählt werden. Und im öffentlichen Sektor, da haben sie eigentlich noch sehr gut behütete Beschäftigungsverhältnisse in vielen Fällen. Also sie haben eine vergleichsweise hohe Bezahlung, sie haben eine sichere Bezahlung und sie haben auch eine gute Work-Life-Balance. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es in der SPD auch oft darum geht, jetzt die Beschäftigungsverhältnisse in diesem öffentlichen Sektor dann auch zu sichern. Denn je mehr umverteilt wird, desto mehr Menschen brauchen sie natürlich auch in dem öffentlichen Sektor, die für diese Umverteilung verantwortlich sind oder die vielleicht auch in den öffentlichen Medien dann diese Umverteilung dann auch verteidigen.
Klingt nach einem Selbstbedienungsladen. Etwas. Und nicht gerade nach produktiven, klingt nach Selbstbedienungsladen und jetzt nicht unbedingt nach produktivem Wachstum.
Ja, also man kann natürlich grundsätzlich schon argumentieren, dass die Produktivität im privaten Sektor in der Tendenz höher ist als im öffentlichen Sektor, einfach weil der Leistungsdruck höher ist. Und deswegen ist es ja auch so entscheidend, dass wir die wirtschaftliche Aktivität wieder in Richtung des privaten Sektors verschieben. Und wir können die wirtschaftliche Aktivität nur in Richtung des privaten Sektors verschieben, wenn sich der Staat aus der Wirtschaft zurückzieht. Also die immens hohen Steuer- und Abgabenlasten in Deutschland wieder reduziert und natürlich auch die Beschäftigung im öffentlichen Sektor zurückfährt. Also wir müssen ja sehen, dass seit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise, die im Rückenwind der sehr expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sehr viel zusätzliche Staatseinnahmen geschaffen hat in Deutschland, auch die Beschäftigung im öffentlichen Sektor sehr stark angestiegen, ist fast 3 Millionen seit 2008. Und da könnte man schon die Frage stellen, warum das nötig war. Und wir müssen das ja auch sehen im Kontext des Arbeitsmarktes. Wir hatten jetzt lange Zeit einen überhitzten Arbeitsmarkt. Im privaten Sektor wird händeringend nach Arbeitskräften, nach Fachkräften gesucht, während der Staat sehr viele Arbeitskräfte absorbiert hat und gleichzeitig noch durch eine sehr großzügige soziale Sicherung dann zusätzlich das Arbeitsangebot verknappt hat. Also der Arbeitskräftemangel in Deutschland ist staatsgemacht aus meiner Sicht. Und er treibt natürlich die Lohnstückkosten nach oben, was dann wieder die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft reduziert. Und auch aus dieser Sicht ist auf jeden Fall, ist es wichtig, dass der Staat sich aus der Wirtschaft wieder zurückzieht.
Ein sehr schönes Beispiel ist ja die Automobilindustrie. Da muss man aber sagen, es ist natürlich komplex. Also ich glaube, über die Vorschriften, da muss man nicht viel sagen. Da wurde natürlich sehr viel eingegriffen. Auf der anderen Seite gehört ja auch zur Wahrheit, dass die deutschen Autobauer in China einfach weniger verkaufen. Also bei den E-Autos auch, kann man, glaube ich, sagen, zumindest versagt haben oder hinterherhinken. Dann haben wir natürlich eine massive Konkurrenz in China, die auch natürlich auf Steroiden da unterstützt wird vom Staat. Also es ist ein sehr komplexes Puzzle. Was machen wir denn da jetzt? Denn jetzt könnte man ja sagen, ja gut, wir haben eh keine Chance, die buttern da so viel Geld rein, dass wir jetzt da auch so viel Geld reinbuttern, das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Die Automobilindustrie ist ja verdammt wichtig für unsere Volkswirtschaft. Wie würden Sie da jetzt vorgehen?
Naja, die Probleme der Automobilindustrie sind natürlich auch dadurch entstanden, dass man sie versucht hat, in eine gewisse Technologie reinzudrängen, also die Elektroautos. Das war ja eine staatliche Entscheidung. Das war keine privatwirtschaftliche Entscheidung. Die Investitionen in China waren in gewisser Weise sinnvoll, aber man hätte vielleicht auch schon früher erkennen können, dass sich da eine Überinvestitionsblase in China aufgetan hat. Verursacht durch sehr starke Kapitalzuflüsse, insbesondere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Überinvestitionsblase, die dann auch mit einer Immobilienblase verbunden war, die ist eben geplatzt. Ja, und deswegen konsolidieren sich jetzt einfach die Erwartungen bezüglich der Wirtschaftsentwicklung in China. China wird aus meiner Sicht eher in eine Entwicklung abdriften, wie wir die aus Japan kennen. Das heißt, ein zunehmend stagnierendes Wachstum, weil der chinesische Staat jetzt über Subventionen und über staatliche Hilfen jetzt versucht, die große Krise zu verhindern. Damit kann man zwar kurzfristig einen Einbruch verhindern, lähmt aber auf die lange Frist der Wirtschaft. Und auch aus dieser Sicht ist es natürlich wichtig, dass wir uns wieder auf unsere eigenen Stärken besinnen. Deutschland ist nach wie vor ein reiches Land. Die Menschen haben eine hohe Kaufkraft, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir die Kaufkraft der Menschen sichern durch Reformen und dass die Automobilproduzenten wieder selber entscheiden, in welche Richtung sie ihre Produkte entwickeln. Also das Stichwort Technologieoffenheit spielt da eine große Rolle. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Elektroautos in gewissen Marktsegmenten eine wichtige Zukunftsrolle haben, aber in anderen Regionen, in ländlichen Regionen oder auch in vielen Emerging Markets, Entwicklungsländern, werden die Verbrenner weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und die Automobilindustrie in Deutschland muss selbst entscheiden, wo sie die größten Marktpotenziale sieht, ohne dass sie vom Staat subventioniert wird. Und wir haben ja hier bei Flossbach auch eine große Automobilstudie gemacht. Und es ist nicht das erste Mal, dass die deutsche Autoindustrie in der Krise ist. Aber sie hat immer wieder auch gezeigt, dass sie sich selbst neu erfinden kann, wenn das eben nötig ist. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Es gibt viele kluge Köpfe, viele ambitionierte Leute in der deutschen Automobilindustrie. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die deutsche Automobilindustrie eine Nische in der Weltwirtschaft finden kann. Aber wir müssen sie lassen und wir dürfen sie nicht versuchen, sie staatlich in die eine oder andere Richtung zu lenken.
Jetzt habe ich da zwei Aspekte rausgehört. Erstens, China, viele hat man ja gerade das Gefühl, das ist ja Weltuntergang, so nach dem Motto, China macht uns komplett platt mit Autos und Robotik und Co. Also China halten sie vielleicht sogar für ein bisschen überschätzt, aber sie haben gerade gesagt Nische. Das klingt aber schon so, als würden die deutschen Autobauer jetzt natürlich nicht untergehen, aber halt, ja, die besten Zeiten sind dann doch vorbei.
Das würde ich nicht so sehen. Also Handel, ja, Handel ist immer gegenseitig. Das wird auch immer vergessen. Ja, also ohne internationale Finanzbeziehungen, ohne internationale Kreditvergabe sind Importe immer gleich Exporte. Das ist ausgeglichen. Also wer importiert, exportiert auch. Und damit wird jedes Land natürlich auch seine Nische in den internationalen Handelsbeziehungen finden. Der Weltmarkt ist groß. Deutschland, die deutsche Autoindustrie hat immer noch attraktive Produkte. Also ich persönlich will mein Audi nicht gegen ein BYD tauschen, sage ich Ihnen gleich. Und diese Stärken muss die deutsche Autoindustrie einfach weiter ausbauen und dann wird sie auch sicherlich weiterhin international wettbewerbsfähig und erfolgreich sein.
Welthandel ist ein gutes Stichwort. Es wird ja viel diskutiert, was hat Donald Trump verändert, seine Zollpolitik. Gibt ja auch viel Kritik, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds nach dem Motto, ja, die Weltwirtschaft ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber eben doch gebremst. Zum Beispiel durch Trumps Zölle. Wie schätzen Sie denn die Zollpolitik von Trump ein?
Ja, also die Zollpolitik von Trump ist nicht zielführend. Ja, wir sind hier eine stark integrierte Weltwirtschaft. Die USA ist auch aufgrund der großen Konsumaffinität natürlich ein wichtiger Teil dieser Weltwirtschaft. Und wenn jetzt Trump durch seine Zollpolitik diese internationalen Handelsketten stört, dann hat es natürlich auch einen negativen Einfluss auf das Weltwirtschaftswachstum. Ja, und das ist sicherlich negativ zu beurteilen. Allerdings muss man auch sehen, die USA sind zwar ein großes Land, die sind immer noch die größte Weltwirtschaft, aber sie sind eben nur, ja, der Teil der USA am Welthandel liegt vielleicht bei 10-15%. Das heißt, der Rest des Welthandels ist nicht von der Zollpolitik von Donald Trump betroffen. Und deswegen war es richtig, so wie die meisten Länder auf Donald Trump reagiert haben. Sie haben ja nicht diesen Zollstreit jetzt eskaliert. Wenn wir zurückdenken an die Zeit nach der Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise wurde ja auch deshalb so stark verstärkt, weil wir eben kompetitive Zollerhöhungen hatten. Die USA haben die Zolle erhöht und dann haben die anderen Länder auch die Zolle erhöht. Und es hat zu einem schmerzhaften Rückgang des Welthandels geführt. Und es ist gut, dass wir aufgrund der besonnenen Reaktionen der Handelspartner der USA diese Situation nicht haben. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Zollpolitik von Trump die Wirkung auf die Weltwirtschaft auch begrenzt. Auch deshalb, weil er bereit ist, dann bei seinen ursprünglichen Zollforderungen dann auch zurückzustecken. Und ein Kernproblem der Ungleichgewicht in der Weltwirtschaft war ja auch das sogenannte Zwillingsdefizit der USA. Also das hohe Haushaltsdefizit, das auch einhergegangen ist mit einem hohen Leistungsbilanzdefizit der USA. Und ich könnte jetzt auch argumentieren, dass 15% Zoll in den USA auf importierte Güter, das ist so eine Art Mehrwertsteuer, die einerseits dazu beiträgt, das Haushaltsdefizit der USA zu reduzieren und das Leistungsbilanzdefizit der USA zu reduzieren. Und aus dieser Sicht würde diese Zollpolitik dann auch einen positiven Beitrag zur Beseitigung von Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft machen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wichtig, dass Sie auch erklärt haben, wie das jetzt, wie man damit umgeht, also dass man das Ganze nicht eskaliert bzw. hochschaukelt. Jetzt ist natürlich eine große Frage, die Schulden in den USA. Das bereitet ja vielen Sorgen. Also die steigen sekündlich, ist ja in vielen Ländern so. Wie gefährlich ist das denn wirklich? Denn es gibt ja viele Experten, die sagen, eigentlich sind die USA pleite, beziehungsweise die werden so stark sparen müssen irgendwann, dass uns das wirklich auf die Füße fällt. Wie gefährlich ist das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, zentralbankfinanzierte Staatsausgaben und hohe Staatsverschuldung sind das Grundproblem, sind die Grundursache für die strukturelle Wachstumsschwäche, die wir in der Weltwirtschaft haben. Das gilt ja nicht nur für die USA, das gilt auch für viele europäische Länder, es gilt auch für Japan, es gilt versteckt vielleicht sogar für China. Und Inflation hat immer negative Wachstums- und Verteilungseffekte, die viele soziale Konflikte schürt. Ja, und deswegen, wenn wir auf Dauer wieder zurück wollen zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität, dann muss das Schuldenproblem gelöst werden. Und die USA, die sind jetzt im Zentrum dieses Weltschuldenproblems. Und jetzt kann man natürlich fragen, was hat Trump gemacht, um dieses Schuldenproblem zu lösen? Und ich sehe da durchaus positive Reformansätze. Also er hat ja sehr stark dereguliert. Er hat auch, wie ich das für Deutschland gefördert hat, die Beschäftigung im öffentlichen Sektor abgebaut. Und er kürzt auch bei den Sozialausgaben, was zwar schmerzhaft ist, was aber auch wahrscheinlich notwendig ist, um das Schuldenproblem, das Ausgabenproblem in den USA jetzt unter Kontrolle zu bringen. Ja, also von daher hat er durchaus positive Reformansätze vorangetrieben. Warum sind die Erwartungen jetzt dennoch da, dass die Verschuldung in den USA steigt? Das ist die Tatsache, dass er die Steuern gesenkt hat. Ja, er hat ja auch weitreichende Steuersenkungen für Unternehmen und Haushalte versprochen, was jetzt dazu beitragen könnte, dass die Staatsverschuldung in den USA jetzt wieder ansteigt. So in diese Richtung gehen ja dann auch viele Prognosen und damit würde auch der Druck auf die Fed bestehen bleiben, jetzt US-amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Allerdings muss man sehen, im Grunde ist das eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Also er senkt die Sozialausgaben, er senkt die Steuern und beides könnte auch positive Wachstumseffekte haben, dürfte positive Wachstumseffekte haben, die am Ende vielleicht sogar dazu führen, dass die Staatsverschuldung in den USA als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt stabil bleibt oder sogar sinkt. Also selbst mit diesem One Big Beautiful Bill, was jetzt weitreichend kritisiert wurde als schuldenerhöhend, bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich in den USA einen Anstieg der Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt haben werden oder vielleicht das sogar ein wichtiger Schritt in Richtung fiskalischer Stabilisierung in der wichtigsten Weltwirtschaft ist. Also von daher bin ich beim Urteil bei der Wirtschaftspolitik von Donald Trump nicht so negativ, wie das viele sind.
Jetzt wollen wir hoffen, dass es in den USA einen Boom gibt oder dass es gut läuft, dass die Schulden vielleicht sogar sinken. Jetzt ist nur die Frage, wenn das nicht passiert, wie kommt man denn raus? Sie haben vorher gesagt, dass das über die Zentralbanken läuft, das ist eigentlich so das Grundübel für Wirtschaft und Gesellschaft. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, gerade die USA, wissen wir ja, wenn die jetzt auf die Bremse treten, wenn die Fed jetzt die Zinsen scharf erhöhen würde oder bei der Liquidität auf die Bremse drückt, wenn die USA massivst sparen würden, dann würden wir ja wahrscheinlich einen Börsencrash sehen oder eine Weltwirtschaftskrise oder wie auch immer. Gerade wenn die Zinsen steigen würden bei den hohen Schulden, dann würde ja die Refinanzierung brutal teuer werden. Also wie kommt man raus, ohne dass wir wirklich komplett aus diesem Schuldenwahnsinn, ohne dass wir komplett aufschnappen?
Also Sie sprechen jetzt eigentlich ein Grundthema an, Schocktherapie versus Gradualismus. Also was Milei in Argentinien gemacht hat, ist Schocktherapie. Ja, der hat radikal die Ausgaben gekürzt, er hat radikal dereguliert und er hat dadurch die Inflation unter Kontrolle gebracht. Wenn Sie das jetzt so sagen, suggerieren Sie eigentlich, dass eine Schocktherapie nicht der richtige Ansatz für die USA ist, weil die USA sind im Zentrum der Weltwirtschaft und die Schockwellen, die dadurch in den USA ausgelöst würden, würden sich dann über die ganze Welt verbreiten. Deswegen ist wahrscheinlich ein gradueller Ansatz der bessere. Und vielleicht ist das, was Donald Trump gerade macht, wirklich so eine Art gradueller Ansatz. Also er hat durchaus durch die Steuersenkungen einen Hebel geschaffen, durch den jetzt die Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in den USA unter Kontrolle gebracht werden könnte, langsam aber sicher, aber nicht durch hier einen sehr radikalen Ansatz. Er macht durchaus Ausgabenkürzungen bei den öffentlichen Beschäftigten und auch beim Sozialsystem, auch beim Gesundheitssystem. Das ist sicherlich sinnvoll, was er macht. Und die Fed agiert jetzt auch sehr vorsichtig. Also wenn ich jetzt eine Prognose wagen sollte, in welche Richtung die Zinspolitik der Fed geht, könnte ich keine eindeutige Prognose machen. Also einerseits sagt Donald Trump, dass er will, dass die Fed die Zinsen senkt. Die Fed hat auch die Zinsen gesenkt, aber nur sehr vorsichtig, nicht so weitgehend wie die Europäische Zentralbank. Und andererseits ist jetzt der Finanzminister Scott Bessent, der übrigens auch den zukünftigen Zentralbankchef auswählt für die Vereinigten Staaten für Amerika, die dann der Präsident dem Kongress vorschlägt. Dieser Finanzminister sagt jetzt, er will, dass die Fed wieder sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert, also die Preise stabil hält und die Arbeitsmärkte stabilisiert. Also das deutet für mich dann eher auf eine stabilitätsorientierte Geldpolitik hin. Also ich sehe da schon ein vorsichtiges Agieren. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht. Aber es könnte auch ein Anzeichen sein für eine gradualistische Stabilisierungsstrategie, die dann am Ende hoffentlich durchaus zielführend ist.
Also dann sind Sie für die USA, würde ich mal sagen, optimistisch oder eher optimistisch, vorsichtig optimistisch, könnten wir sagen. Wie sieht's denn in Europa generell aus? Jetzt haben wir in Frankreich auch viele Schocktherapien. Da hält ja ein Premierminister kaum mehr 3 Tage durch teilweise. Das ist ja schon auch ein Wahnsinn. Und da ist es ja viel schwieriger, noch Reformen durchzubringen, weil wir wissen, die Franzosen sind schnell auf den Barrikaden. Jetzt wurde es ja wieder vertagt. Und man fragt sich, wie wird das enden? Also wie sind Sie denn für die Eurozone, für Europa generell, wollte ich schon sagen, aufgestellt? Wie sehen Sie das Ganze? Und vor allem die Frankreich-Krise, da machen sich ja viele große Sorgen, dass das eigentlich das wahre Problem ist.
Ja, also Frankreich ist es wirklich ein sehr, sehr spannender Fall, weil es einfach zeigt, wir haben hier europäische Kriterien, die Staatsverschuldung unter Kontrolle halten sollen.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Aber wir sehen in Frankreich, dass es politisch einfach nicht mehr möglich ist, die Stabilitätskriterien für die Staatsfinanzen einzuhalten. Und von daher wird das ganze Thema einfach nicht mehr diskutiert. Und dahinter steht natürlich die Tatsache, dass wir durch die sehr komplexen europäischen Institutionen. Wir sind jetzt kein einheitlicher europäischer Zentralstaat, kein einheitlicher europäischer Superstaat. Wir sind so eine Art Staatengebilde. Und dieses Staatengebilde und auch dieser imperfekte Euroraum, wir haben ja eine zentralisierte Geldpolitik, aber keine zentralisierten Finanzpolitiken und Wirtschaftspolitiken und Sozialpolitiken im Euroraum, der ist jetzt weitgehend durch dieses sehr komplexe institutionelle Geflecht ist er reformunfähig. Ja, also wir bräuchten, ich habe es gesagt, in Deutschland eine relativ und auch in Frankreich eine relativ restriktive, vorsichtig restriktive Geldpolitik, die den Staat dazu zwingt, Staatsausgaben zu konsolidieren und die Unternehmen aufgrund höherer Finanzierungskosten dazu zwingt, zu investieren und wieder Produktivitätsgewinne voranzubringen. Aber das ist für die Europäische Zentralbank nicht möglich, weil wir viele hochverschuldete Euro-Staaten haben, einschließlich Frankreichs. Dann bräuchten wir Deregulierung. Also wir müssten hier die Regulierungen im Sozial- und im Umwelt- und Klimabereich zurückfahren. Aber viele Regulierungen kommen jetzt aus Brüssel. Ja, und damit reicht's nicht, dass wir im Deutschen Bundestag entscheiden, dass wir das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz abschaffen oder dass wir kein Verbrennerverbot wollen. Das muss jetzt auf der europäischen Ebene entschieden werden und da sprechen jetzt sehr viele Länder mit. Oft haben wir ein Einstimmigkeitsprinzip und deswegen ist auch die Regulierung sehr, sehr schwierig, weil viele Regulierungen in den letzten Jahren aus Brüssel gekommen sind und nicht aus Berlin. Also auch da haben wir ein Problem und bei der Finanzpolitik haben wir in gewisser Weise ein Dilemma. Deutschland war lange Zeit noch durch seine vergleichsweise geringe Staatsverschuldung, durch die vergleichsweise soliden Staatsfinanzen ein Stabilitätsanker für den Euroraum. Aber wenn jetzt in Frankreich die Staatsverschuldung sehr hoch ist, ein Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in Italien und in Spanien, warum soll denn dann Deutschland noch sparen, wenn wir ohnehin antizipieren können, dass früher oder später die Staatsverschuldung über Inflation, über Staatsanleihekäufe in der Europäischen Zentralbank sozialisiert wird. Und dahingehend kann man jetzt auch die Entscheidung der deutschen Regierung deuten, jetzt die Staatsverschuldung stark zu erhöhen, weil es lohnt sich nicht, in diesem Euroraum, nicht stabilitätsorientierten Euroraum zu sparen. Also lieber sanieren wir jetzt dafür noch unsere Infrastruktur im besten Falle bis zu dem Tag, wo dann die Inflation ansteigt und die Staatsverschuldung im ganzen Euroraum dann durch höhere Inflation sozialisiert wird. Also Sie sehen, selbst wenn Friedrich Merz wollte, die Handlungsspielräume sind begrenzt durch dieses sehr komplexe institutionelle Umfeld in der Europäischen Union, in der Europäischen Währungsunion. Dann können wir vielleicht noch die Low-Hanging Fruits, ich werde oft nach den Low-Hanging Fruits gefragt, diskutieren. Die gibt's natürlich, aber um aus dieser ganzen Schuldenmisere rauszukommen, bräuchten wir umfassende Reformen und die sind in Argentinien einfacher. Die werden auch im Vereinigten Königreich einfacher sein, wenn das Vereinigte Königreich sich irgendwann entscheiden wird, Reformen zu machen. Sie sind in den USA einfacher, aber sie sind sehr, sehr schwer jetzt in der Europäischen Union.
Vielleicht nochmal abschließend zur Europäischen Union und zum Euro. Jetzt hatten wir ja eine bombastische Zeit. Jetzt sprechen Sie auch von einer Illusion durch den Euro, denn es war natürlich, es war eine schöne Zeit, es lief ganz gut nach den Schröderschen Reformen von 2005 dann. Gut, die Finanzkrise war natürlich auch noch schwierig, aber es lief gut. Der Euro hat natürlich unserer Exportwirtschaft extrem geholfen, weil es war viel billiger zu exportieren. War das das Übel, dass man sich darauf ausgeruht hat? Wir haben ja beim letzten Mal über die deutsche Mark als Produktivitätspeitsche gesprochen. Und jetzt haben Sie ja gerade schön beschrieben, naja, was soll man jetzt sparen? Es ist ja eh wurscht. Die anderen, wir sitzen in einem Boot, die sparen auch nicht. Dann hauen wir das Geld lieber raus, was ja auch dann unter diesen Umständen durchaus rational ist. Also kann Deutschland mit dem Euro überhaupt rauskommen aus dieser Misere? Also jetzt will ich hier nicht den Euro-Ausstieg fordern, aber geht das auf Dauer, ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht? Geht das gut?
Naja, also wir haben ja einen stabilen Euro in den europäischen Verträgen verankert. Also man kann jetzt auch mal mit Gedankenexperimenten arbeiten. Was würde passieren, wenn der deutsche Bundeskanzler fordern würde, dass die Stabilitätskriterien, die Euro-Stabilitätskriterien, so wie sie in den europäischen Verträgen verankert sind, eingehalten werden. Ja, dann hätten wir natürlich auch eine ganz andere Diskussion, die sicherlich auch auf die Finanzpolitiken in den anderen Euro-Ländern Rückwirkungen hätte. Ja, also ich glaube, die Geldpolitik, die sehr, sehr expansive Geldpolitik, also man denke an die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank seit 2015 in einer Situation, wo sich die Konjunktur eigentlich schon erholt hat, bis zu 4.000 Milliarden Euro öffentlicher Anleihen hat ja das Eurosystem in seiner Bilanz angehäuft. Das hatte den Ländern, auch Deutschland, immense zusätzliche Ausgabenspielräume gegeben und man hat sie nicht dazu genutzt, jetzt zu investieren in unsere Infrastruktur oder die Verteidigungsbereitschaft zu erhalten, sondern man hat sie einfach dazu genutzt, die Sozialausgaben auszuweiten. Und jetzt sitzt man auf hohen Ausgabenverpflichtungen und weiß nicht mehr, wie man davon runterkommt. Also die Situation ist schon dramatisch. Und wie versucht man jetzt den Euroraum zusammenzuhalten? Ja, die hier Europäische Zentralbank hat ein Transmissionsschutzinstrument geschaffen, was verspricht, wenn ein Land überschuldet wird, dass man unter gewissen interpretierbaren Bedingungen dann bevorzugt die Staatsanleihen dieses Landes kaufen kann. Das ist sicherlich was, was man in Paris weiß, was sicherlich auch die Mitglieder im französischen Parlament wissen und was vielleicht auch deren Willen zur Reformbereitschaft beeinflusst. Und dann haben wir Next Generation EU, ein schuldenfinanziertes Instrument der Europäischen Union, das jetzt viele Milliarden, das ist ja auch ein Grund, warum Italien aus meiner Sicht vergleichsweise stabil ist, jetzt zugunsten von südlichen Euro-Ländern umverteilt, um den Euroraum zusammenzuhalten. Und wir leben jetzt wirklich in einer anderen Welt. Also Sie haben ja die Produktivitätspeitsche, also vor dem Euro, die starke deutsche Mark, angesprochen, die die deutsche Industrie gezwungen hat, über die Aufwertung immer wieder produktiver zu sein, immer wieder Innovationen voranzubringen. Die hat ja viel Wohlstand geschaffen, viel Wachstum geschaffen und dann war es politisch auch einfach, vielleicht über die europäischen Institutionen, über die europäische Agrarpolitik und über die europäische Regionalpolitik dann auch Teile dieses Wachstums in den Süden der Union abzugeben oder in den Süden der Gemeinschaft abzugeben damals. Aber heute sind wir in einer anderen Situation. Also wir wachsen nicht mehr. Das billige Geld der Europäischen Zentralbank hat auch über die Abwertung des Euros, aber auch über die günstigen Finanzierungsbedingungen die deutsche Industrie träge gemacht. Das billige Geld hat auch dem deutschen Staat weitreichende Möglichkeit gegeben, die deutsche Industrie zu subventionieren. Auch das hat die deutsche Industrie träge gemacht und deswegen wachsen wir nicht mehr. Und deswegen alles, was wir in den Süden des Euroraums umverteilen, über welchen Kanal auch immer, um den Euroraum zusammenzuhalten, das reduziert das Wohlstandsniveau, zumindest Teile der Bevölkerung in Deutschland. Und damit ist diese Umverteilung zugunsten des Euroraums politisch nicht mehr so einfach kanalisierbar wie vor dem Euro. Ja, und von daher sind da, glaube ich, auch Grenzen gesetzt. Und von daher muss man sich in Berlin aus meiner Sicht schon Gedanken machen, wie man den Euro umsetzen kann, so leben kann, wie er eigentlich in den europäischen Verträgen verankert ist, als stabile Währung und mit einer Zentralbank, die nicht umfassend zur Finanzierung von Staatsausgaben beiträgt.
Jetzt schauen wir noch mal auf ein paar andere Länder, kommen wir langsam zum Ende, zum Fazit. Jetzt hat ja Griechenland durchaus, natürlich schwer Griechenland und Deutschland miteinander zu vergleichen, trotzdem hat sich ja ganz gut gefangen. Argentinien haben wir heute auch viel drüber gesprochen, Trump auch gute Ansätze. Welchen Weg oder welche Vorbilder würden Sie denn Deutschland jetzt empfehlen? Was können wir lernen?
Also wir brauchen Reformen, das haben wir festgestellt. Jetzt gibt es viele Beispiele. Ich glaube, Milei ist ein sehr gutes Beispiel, weil er sehr entschlossen vorgeht. Wir können auch in die deutsche Wirtschaftsgeschichte zurückschauen. Die Wirtschafts- und Währungsreform unter Ludwig Erhard im Jahr 1948. Da gab es konstituierende Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung, nämlich Geldwertstabilität, freie Preise, offene Märkte, Wettbewerb, Respekt für Privateigentum. Das Haftungsprinzip muss gelten, Vertragsfreiheit muss gelten und darf nicht durch Regulierungen eingeschränkt werden. Und vor allem unter Ludwig Erhard konsequent verteidigt die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Also der Staat, der ja durchaus ein großer Spieler ist und auch die Zentralbank, die ein großer Spieler ist, darf nicht andauernd in den Wirtschaftskreislauf intervenieren und dadurch ständig die Erwartungen verändern und Unsicherheit schaffen. Also diese Rezepte sind da. Wir müssen nur diskutieren, wir müssen offen und ehrlich in Deutschland diskutieren, wie wir die umsetzen können. Und an dem Punkt sind wir eigentlich noch nicht angekommen.
Was passiert konkret auch mit unserem Wohlstand, wenn wir in 5 Jahren immer noch hier sitzen und immer noch nichts passiert ist?
Ja, der Wohlstand wird zurückgehen. Also wir haben eine stark sinkende Industrieproduktion seit 2018. Wir wachsen seit 2019 nicht mehr. Wir haben versucht, die sinkende Industrieproduktion durch mehr Beschäftigung im öffentlichen Sektor und mehr Beschäftigung durch Menschen im privaten Sektor, die sich mit Regulierungen befassen, auszugleichen. Aber das ist für mich kein Rezept für den Erhalt von Wohlstand. Ja, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, dann brauchen wir Marktwirtschaft. Und Marktwirtschaft heißt der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft bedeutet ja auch, dass zuerst marktwirtschaftliche Prinzipien, wirtschaftliche Dynamik, Wachstum und Wohlstand schaffen. Und wenn der geschaffen wird, dann kann in gewissen Grenzen auch zugunsten der Benachteiligten umverteilt werden. Aber wenn wir kein Wachstum haben, dann haben wir auch keinen Wohlstand, der umverteilt werden kann. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wer die soziale Marktwirtschaft respektieren will, der muss auch dafür sorgen, dass wir marktwirtschaftliche Prinzipien respektieren. Und das ist gerade jetzt beim zweiten Koalitionspartner, bei der SPD ist diese Einsicht noch nicht weit fortgeschritten, würde ich jetzt mal sagen. In der CDU ist es gemischt. Herr Linnemann kennt diese Prinzipien sehr gut und deswegen würde ich stark befürworten, dass Herr Linnemann da noch eine stärkere Rolle in der Union bekommt.
Wollen wir hoffen, dass wir uns da mehr Richtung Marktwirtschaft bewegen und dass wir unseren Wohlstand nicht nur halten können, sondern vielleicht perspektivisch auch ausbauen können. Ein Ausblick würde mich noch interessieren, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Das wirbelt ja gerade alles durcheinander. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen ein, vor allem hinsichtlich Deflation, Inflation, denn es gibt jetzt schon manche Experten, die warnen davor, dass das ein deflationärer Schock werden könnte, mit der These, naja, wenn Arbeit dann ihren Wert verliert und viele Menschen einfach nicht mehr gebraucht werden, dann könnte das wirklich das Finanzsystem sogar durcheinander wirbeln. Was glauben Sie denn, wird KI komplett konkret verändern?
Naja, die KI, die bietet jetzt die Möglichkeit für große Produktivitätsgewinne. Jetzt gerade im Dienstleistungssektor, also im Dienstleistungssektor waren ja in der Vergangenheit die Produktivitätsgewinne vergleichsweise gering. Und die könnten jetzt in Zukunft mit Hilfe der KI deutlich größer werden. Und Produktivitätsgewinne, das war schon in der industriellen Revolution so, hat Vor- und Nachteile auf die kurze Frist. Wir können Arbeitskräfte ersetzt werden, ja. Sie können die gleiche Menge von Dienstleistungen jetzt mit weniger Arbeitskräften erstellen. Das heißt steigende Produktivität. Und steigende Produktivität heißt eigentlich ein steigendes Lohnniveau für die Arbeitskräfte, die jetzt im Dienstleistungssektor verbleiben. Das heißt, sie können mehr Geld ausgeben. Wir werden sehen, für was sie es mehr ausgeben. Vielleicht für mehr Dienstleistungen, die jetzt nicht durch KI ersetzt werden können, für mehr Pflege zum Beispiel für ältere Menschen oder auch für mehr Wohlfühldienstleistungen, Hotels, Gaststätten, Massage und Ähnliches. Und dadurch werden auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Es ist einfach ein Fortschritt, der viele Chancen mit sich bringt, und das sollten wir nützen. Aber der Staat muss das verstehen. Er darf nicht durch Regulierungen jetzt diesen Fortschritt durch die künstliche Intelligenz bremsen, er muss die Produktivitätsgewinne zulassen, damit auf die Dauer mehr Wohlstand entstehen kann. Und gerade in der alternden Gesellschaft brauchen wir einfach auch ein höheres Produktivitätsniveau, um gut für die älteren Menschen sorgen zu können und gleichzeitig, damit den jungen Menschen mehr verbleibt von ihrem Einkommen, damit sie auch für ihre Familien sorgen können.
Aber nochmal zur künstlichen Intelligenz, wenn sich das jetzt durchsetzt, wird das am Ende deflationär, vielleicht sogar wirklich eine Deflation, also fallende Preise, oder wird es vielleicht sogar inflationär? Also wie schätzen Sie das ein?
Naja, Produktivitätsgewinne bei konstanter Geldmenge, auch das haben wir ja hier zu Zeiten der industriellen Revolution gesehen, würde dazu führen, dass Preise fallen. Ja, aber ich sehe das Problem nicht. Das ist wieder eine Frage der Schule, der Denkschule, der Sie anhängen. Die Keynesianer würden natürlich sagen, fallende Preise geht einher mit Rezession. Das war auch im Falle der Weltwirtschaftskrise so. Aber ich würde sagen, wenn die Preise fallen, können die Leute mehr kaufen. Ja, da haben sie bei gleichem Einkommen am Ende des Jahres mehr Kaufkraft und das stimuliert die Nachfrage. Und unbestritten in der industriellen Revolution war es ja auch so, dass stark steigende Produktivität, Wohlstandsgewinne eher mit fallenden Preisen einhergegangen ist. Also ich sehe hier vielleicht sogar, wenn die Geldmenge konstant bleiben würde, aber davon sind wir ja jetzt bei den aktuellen Geldpolitiken weit davon entfernt. Aber selbst wenn die Geldmenge konstant bleiben würden, würden die Preise fallen und ich sehe das eher als positiv. Ja, das ist ein Wohlstandsgewinn, ein Kaufkraftgewinn, der zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beitragen würde.
Das würde ja abschließend, letzte Frage, dann auch für Sachwerte sprechen, oder? Also eine deflationäre Tendenz, eher niedrige Zinsen, eine gute wirtschaftliche Entwicklung, also wenn wir das jetzt mal voraussetzen. Was macht man dann mit seinem Geld? Also man muss ja aufpassen, dass man es vielleicht nicht auf dem Sparbuch liegen lässt. Wie würden Sie das einschätzen? Also spricht das auch perspektivisch für Sachwerte wie Aktien, wie Gold, wie Immobilien und Co.?
Naja, Sachwerte sind ja immer besonders wichtig, wenn sie inflationäre Tendenzen haben. Also wir hatten jetzt
also wäre
ja
das dann schlecht Zeit, für die Sachwerte?
Man könnte davon ausgehen, also es gibt jetzt zwei Effekte, ne? Also einerseits steigt die Produktivität, dadurch steigen die Unternehmenswerte.
Die Unternehmensgewinne, ja.
Die Unternehmensgewinne, also das spricht durchaus für Aktien. Allerdings die Situation, dass die Aktienpreise nur deshalb steigen, weil das Geld billig ist, die hätten wir dann nicht mehr. Ne? Also man muss natürlich unterscheiden, aber es spricht aus meiner Sicht nicht gegen Aktien, weil starke Produktivitätsgewinne, also nehmen wir mal an, die KI erhöht jetzt nicht nur die Produktivität im Dienstleistungsbereich, sondern auch die Industrie kann jetzt die Produktionsabläufe effizienter mit weniger Arbeitskräften organisieren. Das würde ja dann auch für sinkende Kosten sprechen und dadurch könnten auch die Aktienpreise dann für Industrieunternehmen steigen. Also durchaus ein positiver Effekt. Aber die leichten Gewinne, die sich ergeben, dadurch, dass das Geld billig ist und von den Zentralbanken gedruckt werden, die gingen weg, aber das sehe ich nicht als Nachteil, weil das wirkt ja auch auf Dauer destabilisierend.
Herr Schnabel, herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht und hoffen wir mal, dass es besser wird. Hoffen wir auf Reformen.
Ja, Herr Lochner, hoffen wir, dass wir dazu beitragen, dass der Reformwille größer wird und dann krempeln wir alle die Ärmel hoch und dann wird es auch wieder besser.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Leute. Und ihr könnt gerne dieses Video kommentieren, liken, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schickt das Video auch gerne mal Leuten, die das sehen müssen. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen Dank.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.